Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen zurück bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst oder vielleicht heute zum ersten Mal. Mein heutiger Gast ist mal wieder in Augsburg geboren. Ich glaube, es ist inzwischen der dritte in Augsburg geborene Gast. Er wuchs in Günzlau-Geisbach in Baden-Württemberg auf. Inzwischen lebt er mit Frau und Sohn in der schönen Schweiz im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Ja, wer wohnt gerne in der Schweiz? Die Profi-Bergsteiger. Mit 14 stand er bereits das erste Mal auf dem Mont Blanc und kletterte Touren vom 8. bis 9. Schwierigkeitsgrad. Bereits in der Jugend kam er in den Expedkader, also den Expeditionskader des DHV, und durchstieg mit 17 die Eiger Nordwand. Weitere große Nordwände der Alpen folgten. Einige Monate vor dem Abitur verabschiedete er sich vom Schulleben, um Profibergsteiger zu werden. Es folgten Expeditionen in den Himalaya und er wurde mit 21 Jahren einer der jüngsten staatlich geprüften Berg- und Skiführer. Fragen wir ihn dann gleich, ob es immer noch der jüngste ist. In allen Disziplinen des Bergsports bewegt er sich in den höchsten Schwierigkeitsgraden, von M14 im Mixklettern bis zu 9A Touren im Sportklettern. Immer wieder gelangen ihm Erstbegehungen, die Jahre auf eine Wiederholung warteten. Über den Bergsport hinaus erreichte er vor allem Bekanntheit durch die erste Wintertrilogie der drei Zinnen, die er gemeinsam mit Uli Steck in 15 Stunden 42 Minuten meisterte. Wahrscheinlich ist er den meisten bergbegeisterten Menschen unter euch Zuhörern bekannt. Und die, die ihn nicht kennen, lernen ihn jetzt kennen. In diesem Sinne, Grüezi, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Michi Wohlleben.
Hoi Kaya, du hast ja eine schöne Einleitung hier gemacht.
Ja, habe ich irgendwas vergessen?
Sehr gut. Nee. Mega gut recherchiert. Ja. Viele Leute wissen nicht, was Appenzell-Ausserrhoden ist. Es heißt immer Schule geschmissen, dabei habe ich mich von der Schule verabschiedet.
Von der Schule verabschiedet,
hört sich schön an.
Ich habe mich bemüht, ich habe ein bisschen überlegt, wie ich es formulieren soll. Aber vielleicht kommen wir da ja später auch noch dazu. Aber von der Schule verabschiedet fand ich schöner.
Hört sich viel besser an.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Michi. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
Ja, danke, Kaya. Ich bin zu Hause, eben in der Schweiz. Bin ein bisschen packen, weil ich übermorgen in Urlaub fahre. Oder Urlaub, Bus, Reisen, wie auch immer man das sagen soll, 4 Wochen. Und mir geht's gut. Ich war die letzte Zeit viel klettern, viel führen, als Physio schaffe. Und ja, jetzt freue ich mich schon ein bisschen auf 4 Wochen nur klettern.
Wo geht's denn hin?
Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Entweder fahren wir nach Griechenland oder nach Norwegen und das ist ein bisschen wetterabhängig. Regen, VS, sehr heiß.
Ja, gut, mit dem Bus. Ja.
Genau.
Das sind natürlich sehr gegensätzliche Ziele, aber mit dem Bus kann man das ja je nach Wetter dann auch vielleicht spontan entscheiden. Und
genau.
Nach dem ganzen Regen hier.
Genau, wir hatten genug Regen, deswegen
Sonne und
hier
mehr.
Griechenland wahrscheinlich, aber mal überraschen lassen.
Jetzt wollte ich dich fragen, ob ich was in deiner Vita vergessen habe. Und mir ist es jetzt gerade selbst aufgefallen. Ich habe ganz vergessen, dass du als Physiotherapeut arbeitest. Ich glaube, das wissen auch viele tatsächlich nicht, dass du nicht nur Profi-Bergsteiger bist, sondern als Physiotherapeut arbeitest.
Ja, naja, also ich arbeite als Praktikant am Ende meines Studiums und bin hoffentlich, also bin im September dann fertig, aber ich habe das noch angefangen zu studieren, um langfristig mal noch was neben der Profi- oder Bergführerkarriere zu haben, genau.
Sozusagen Physiotherapeuten-Aspirant.
Genau.
Um im Bergführer-Jargon zu bleiben. Michi, ich bitte immer meine Gäste und Gästinnen, sich am Anfang in 3 Worten zu beschreiben. Also sich persönlich als Mensch in 3 Worten und dann die Sportart oder die Aufgabe, die sie ausführen, in 3 Worten. Was fällt dir dazu ein?
Okay, also ich würde sagen, mich persönlich, halt geduldig, aber auch getrieben. Und ja, vielseitig würde ich noch sagen. Und das Klettern oder Bergsteigen würde ich sagen, ja, nach wie vor Faszination. Freude
Ja.
und ja, Intensität, also intensives Leben einfach. Es ist wahnsinnig, was man da erleben darf beim Bergsteigen, ja.
Da kommen wir auch sicherlich noch dazu, zu genau diesem intensiven Erleben, das natürlich auch ein großer Antreiber oder Motivator ist. Jetzt habe ich ja schön formuliert in der Einleitung schon gesagt, dass du deine Schule oder dich von der Schule verabschiedet hast. Also bringen wir es mal auf den Punkt, du hast die Schule abgebrochen. Wie kam es dazu und bereust du es? Oder würdest du im Nachhinein sagen, nee, das war schon eine ganz gute Entscheidung, weil sie jetzt sicherlich nicht eine Entscheidung ist, die man seinem Kind vielleicht raten würde.
Ja, also bereuen würde ich es auf jeden Fall nicht sagen, weil es war ein bisschen eine berechnende Entscheidung sozusagen, oder? Wenn man in Baden-Württemberg die 12. Klasse abschließt und dann eine Berufsausbildung oder ein einjähriges Praktikum macht, dann kriegt man automatisch die Fachhochschulreife. Also wusste ich kann, wenn ich abbreche, trotzdem noch irgendwas studieren. Was ich jetzt zum guten Glück auch diese Fachhochschulreife hatte, sonst wäre das ein bisschen komplizierter geworden. In der Schweiz muss man Physio studieren. Genau, deswegen habe ich so ein bisschen berechnend gsi. Ich muss aber auch zugeben, ich habe überlegt, Physio zu studieren oder Lehramt oder irgendwas anderes und dann war schnell klar, Physio geht mit Fachhochschulreife. Lehramt wäre nicht gegangen, da hätte man volles Abitur gebraucht und das wäre nicht gegangen. Da habe ich ganz kurz bereut, um die Kinder zu motivieren, hier das Abitur fertig zu machen. Genau.
Danke. Danke an alle noch nicht Abiturienten, die zuhören. Also Abitur ist schon nicht ganz so schlecht, es zu haben. Man kann ja auch 3 Monate später dann mit der Profi-Bergsteiger-Karriere oder einer anderen Karriere beginnen. Oder
Definitiv.
braucht ein Jahr länger fürs Abi.
Aber ich muss zugeben, der Knackpunkt war ein bisschen, ich war in der 12. Klasse schon so wenig in der Schule wegen dem Klettern, dass ich es Abi wahrscheinlich
Ja.
nicht gerafft hätte. Und deswegen.
Ja, und in deiner Sportart gibt es halt kein Sportgymnasium
Genau.
oder gab es damals nicht. Ich denke, jetzt heute auch im Sportkletterbereich gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, auf eine Sportschule zu gehen oder da auch einfach Förderungen zu bekommen, dass beides auch möglich
Ja,
ist.
gut möglich, weiß es nicht, aber deswegen war das schon eine gute Entscheidung, eigentlich rückblickend.
Sehr gut, immerhin, auch wenn deine Eltern wahrscheinlich im allerersten Moment nicht allzu begeistert waren.
Nee.
Kann ich mir
Die fanden es nicht
vorstellen.
so lustig.
Das denke ich mir. Gut, wenn man so eine wichtige Entscheidung trifft, Schule abzubrechen, was hat dir das Bergsteigen gegeben? Also waren es vielleicht vorher noch nie dagewesene Gefühle, war es aber vielleicht auch einfach ein Stück weit Anerkennung, ein Stück weit Stolz, über das, was du da erreicht hast? Also was waren die Beweggründe dahinter?
Ich denke, ehrlich gesagt, eine Kombination aus den ganzen Sachen, die du erzählt hast. Natürlich, ich war jung, 17, 18 Jahre alt. Ich habe da wie
Und brauchte das Geld.
brauchte das Geld und habe wie schon während der Schule angefangen mit der Bergführerausbildung und hatte da wie schon so eine Karriere am Starten sozusagen. Hatte Sponsoren mit Verträgen und konnte vom Klettern auf wirklich Low-Level leben. Und dann war die Schule wie ein Hindernis quasi und gleichzeitig aber das Bergsteigen halt so mein Ein und alles. Es ging nur darum, schwer zu klettern und schwer zu bergsteigen und auf Expedition zu gehen. Zu dem Zeitpunkt war ich dreimal im Jahr auf Expedition und wollte das machen und nicht in die Schule rennen, ins Abitur schreiben. Ja, und die Emotionen dahinter sind sicher. Was wir beim Bergsteigen, wenn es so hart oder schwierig oder gefährlich ist, erleben dürfen, da ist natürlich der Wahnsinn und macht vielleicht ein Stück weit abhängig oder ich weiß es auch nicht. Und das war sicher damals aus. Und gleichzeitig bist du jung und kriegst Anerkennung natürlich, oder? Die Medien schreiben und damals gab es noch nicht Social Media, das ist eigentlich ganz lustig, sondern das war der. Die waren dann die Magazine oder das Fernsehen oder sowas, die geschrieben haben, oder YouTube gab es schon. Aber logisch, das macht mit dem jungen Mensch was, da ist ganz klar, oder? Und da ist viel zusammengekommen, dass dann diese Entscheidung für mich total einfach war, weil auch einfach die Schule so im Weg war für das, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich das gemacht, ja.
Würdest du auch sagen, dass dein Selbstbewusstsein daran auch ein Stück weit gewachsen ist, also über diese außergewöhnlichen Leistungen, die du auch in dem Bereich gebracht hast? Also, dass das gerade in dieser Entwicklungsphase, das ist ja auch ein Alter, das dafür ja anfällig ist, natürlich was weiterzumachen, wenn man irgendwo extrem positive Erfahrungen sammelt.
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, weil ich an sich
Schön.
jemand bin, der mit einem ganz guten Selbstbewusstsein ausgestattet ist. Aber logisch, mich hat das Klettern, ich erinnere mich jetzt gerade zurück, so 13, 14, 15, natürlich immer bestärkt. Und ich habe meine Ziele eigentlich immer erreicht. Also es ist definitiv so, ich wollte eine Route klettern, habe sie geklettert. Ich wollte die eigene Nordwand klettern, habe es geklettert. Und wahrscheinlich ist es gut möglich, dass das mich gestärkt hat, den Weg zu gehen, auch als persönlich oder die Persönlichkeit. Ist eigentlich mega interessant, ja. Vielleicht, weil heutzutage, ich bin sehr selbstbewusst, oder? Und sehr selbstsicher auf Publikum oder Menschen, Vorträgen ist mir eigentlich alles relativ egal, ob das vielleicht durchs Klettern gekommen ist. Vielleicht,
ja,
man weiß es nicht. Ich habe immer gedacht, so bin ich halt, aber so bin ich halt vielleicht geworden, oder?
Jetzt mache ich aber ein Fass auf. Schau, das ist doch schön
das
hier.
Ist doch schön.
Sportpsychologie prägt auch einfach die Persönlichkeit. Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an die Bergsportexpertin Katja Mendel. Liebe Katja, auf was sollte man beim Kauf eines Seils achten?
Je nach Einsatzbereich und wie erfahren ihr seid, wählen wir im Outdoor-Bereich unter drei Seiltypen aus. Das Einfachseil, das Halbseil und das Zwillingsseil. Alle dynamischen Seile sind durch die Norm EN892 am Ende des Seils durch eine Banderole gekennzeichnet. Mit dem Einfachseil liegt ihr zu 99% richtig. Es ist das meistverwendete Seil in der Halle, am Fels, auf Hochtouren und beim Bergsteigen. Es wird als Einzelstrang getragen und als Starter oder Beginner im Bergsport liegt ihr mit einem Seildurchmesser von 9,5 und 10 mm ganz richtig. Aber je nach Seil achtet bitte auch darauf, dass das Sicherungsgerät dazu passt. Erfahrene Kletterer arbeiten mit einem Halbseil, was einen dünneren Durchmesser hat. Man nutzt es für Mehrseillängen bei alpinen Fels-, Eis- und Mixkletterrouten. Und nur Experten sollten das Zwillingsseil wählen. Je nach Hersteller hält ein Seil zwischen 10 und 12 Jahre. Doch sobald ihr seht, dass der Mantel, was um den Kern des Seils ist, sich lockert, löst oder irgendwie beschädigt ist, bitte tut sofort das Seil austauschen. Viel Spaß beim Klettern!
Vielen Dank, Katja. Wer neugierig geworden ist und sich nach Seilen oder Bergsport-Equipment umschauen möchte, dem füge ich einen Sport 2000-Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wie bist du denn zum Bergsteigen gekommen? Also hat dich irgendwer mitgenommen oder hattest du irgendwelche Vorbilder früher? Du warst viel mit deinem Papa, glaube ich, schon in den Bergen.
Genau, ich war so zweigleisig unterwegs. Zum einen mit meinem Vater, der halt so leichte Hochtouren gemacht hat. Da haben wir im Jahr so ein, zwei, drei Wanderungen, Hochtouren, also als Kinder schon Zugspitze übers Höllental oder Similauen oder Ortler oder sowas gemacht. Das war so das Bergsteigen. Und zum Klettern gekommen bin ich eigentlich noch früher separat, weil ich wollte immer klettern, hat mein Vater das auch gesagt, aber der hat das der hat nicht geklettert, oder? Irgendwann habe ich herausgefunden, der hat Höhenangst, oder? Klar, dann kletterst du nicht. Aber ich wollte immer klettern und habe meine Eltern so lange genervt, bis ich dann mit 7 in so eine Jugendgruppe gehen durfte. Und dann war halt die ganze Zeit, bis ich eigentlich aus dem Haus bin oder bis 14, 15, war ich auf Bergtouren mit dem Vater und beim Klettern mit der Jugendgruppe. Genau. Und dann.
Okay, das war dann wahrscheinlich schon beim DAV?
Genau. In der Sektion, zur Sektionsklettergruppe, genau. Dort war ein mega engagierter, wie sagt man da, Jugendleiter, oder der mich voll unterstützt hat. Das war ziemlich, ziemlich cool. Und dann gab es in meiner ganzen Karriere immer wieder so verrückte Zufälle oder Menschen, die denen ich über den Weg laufen bin oder sie oder mir, die dann mich voll gepusht haben oder wo ich voll weitergekommen habe. Mal so Tschechen kennengelernt mit 14 und die haben schon ganz schwer geklettert im 10. Grad. Und dann bin ich immer mit denen klettern gegangen, im Zug in die Fränkische gefahren und dann ja innerhalb von kürzester Zeit viel schwerer geklettert oder einen Bergführer kennengelernt, der mich einfach gratis mitgenommen hat, wenn er einen Platz in der Tour frei hatte, oder? Auf Mont Blanc zum Beispiel. Ja. Also das hätte er nicht machen müssen, so einen jungen Typ da mitnehmen, oder? Und so hatte ich oft Glück natürlich und ja, da bin ich mega dankbar und ja, und Vorbilder logisch. Ich meine, damals die Klettermagazine Wolfgang Güllich, Kurt Albert, Reinhold Messner, Weiße Spinne, das Buch vom Eiger, ich habe es verschlungen, oder? Also wie so ein Wahnsinniger, wenn ich sie heute sehe, die jungen Leute, sie haben nur Klettern im Kopf, oder? Aber so ist es halt gewesen, ja.
Ja, ja gut, ich meine, wenn man, ich glaube, es ist natürlich schon, wenn man von einer gewissen Sache so besessen ist, entwickelt sich man auch weiter, dann werden natürlich die Ziele auch größer und die Zufälle von gewissen Menschen, die auch einem im Leben begegnen.
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt bist du ja sehr erfolgreicher Bergsteiger in allen möglichen Bereichen des Bergsteigens, also Mixklettern, Expeditionen, Speedbegehungen. Warum bist du nicht nur beim Sportklettern geblieben? Also was war der Reiz, den du dann auch in den anderen Bereichen gesucht hast?
Also wenn du eine ganz ehrliche Antwort haben willst, warum ich nicht beim Sportklettern geblieben bin,
ich bitte darum.
Dann ist es einfach, weil ich schnell gecheckt habe, dass ich zu schlecht bin, oder? Dass ich einfach, also ich habe gut geklettert, aber halt lang nicht so gut wie andere. Ja. Damals mit 13, 14, oder? Ich habe mal so einen Wettkampf mitgemacht und da war ich einfach nicht gut, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, shit, wenn da mit dem Klettern nicht so funktioniert und Bergsteigen tue ich ja ganz gut, das machen gar keine anderen Jugendliche, dann mache ich halt das, oder? Auch.
Okay. Und sprich, du wolltest einfach der Beste sein in dem, was
so
du machst.
So ungefähr, vielleicht, genau. Und dann habe ich schon mit 16 bin ich auch dann beim Klettern schon stärker geworden, aber Beispiel, wir müssen auch ehrlich sein, damals habe ich vielleicht 8C geklettert, also 11 minus, irgendwann vor ein paar Jahren dann auch 9A, was zu meinen Zeiten, als ich Kind war, die schwierigste Schwierigkeitsgrad war, aber derweil haben ja andere 9B geklettert, oder? Also da muss man einfach sagen, dass mein Sportklettern-Niveau ist für einen Bergsteiger extrem hoch. Aber es hätte nie gereicht, um reiner Sportkletterer zu sein.
Naja, war eine vielleicht auch realistische Einschätzung, weil sich natürlich Grenzen immer verschieben werden, sobald die nächste Grenze erreicht ist. So tickt auch der Mensch so ein bisschen. Wenn man weiß, eine gewisse Grenze wurde erreicht, dann geht man ja auch davon aus, dass es vielleicht die nächste Grenze auch gibt, beziehungsweise trauen sich dann viel mehr an diese Grenze ran. Und dadurch kommt natürlich auch zustande, dass das nächste Limit erreicht wird.
Also du meinst, ich hätte beim Sportler dann auch bleiben können, wäre auch gut geworden.
Vielleicht, ja.
Vielleicht.
Du hast halt, du hast einfach den Weg des geringsten Widerstandes
so
gewählt.
Ungefähr, ja, genau.
Vielleicht, wir wissen es nicht. Nein, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch da wieder eine richtige Entscheidung getroffen. Und deine Ziele bei deinen Erstbegehungen, die ja teilweise wirklich, habe ich auch auf meinen Recherchen rausgelesen, jahrelang nicht wiederholt wurden und dann wurden sie wiederholt und dann wurden sie sogar noch schwerer bewertet. Ja. Speedbegehungen, Expeditionen, du machst ja auch Filmprojekte und dabei steckst du die Ziele ja immer höher. Welche Rolle spielt für dich persönlich bei diesen hohen und durchaus auch manchmal gefährlichen Zielen die mentale Komponente? Also was sind für dich persönlich da die größten Herausforderungen?
Also ich, mental für mich ist einfach letztendlich wirklich das Schwierigste, sage ich mal, ein, zwei Tage, wenn die Tour ansteht, wenn es wirklich losgeht oder die Nacht vorher oder sowas, oder? Dann damit umzugehen, und ich will jetzt kein Drama machen, aber damit umzugehen, dass das vielleicht die letzte oder dass da vielleicht was passieren könnte, oder? Ich meine eben, die Touren sind gefährlich und man versucht, dass nichts passiert. Aber trotzdem ist mir bewusst, dass das halt einfach saugefährlich sein könnte. Und da ist eigentlich im Vorhinein voll easy, da kriege ich gut verarbeitet, weggeschoben und so weiter und so fort, oder? Kann damit umgehen, aber meistens so ein, zwei Tage vorher ist es dann schon ein bisschen ein Struggle, ja.
Auch körperlich? Also wie merkst du das? Sind das rein so diese Gedanken, dieses Gedankenkreisen oder auch Szenarien, die man sich ausmalt? Oder ist es auch so, dass du sagst, körperlich kommt da Flattern auf, Herzrasen?
Nee, das ist sind nur Gedanken. Also kommt körperlich nicht viel. Vor allem dazu kommt natürlich, dass kurz bevor irgendein Projekt startet oder eine Route oder irgendwas, dass man dann meistens auch im Schuss ist, also im Stress irgendwas packen oder vorbereiten oder planen oder wenn Filmteam, dann müssen die dann da und da sein. Deswegen sind es Gedanken, körperlich ist da im Griff und die Gedanken sind auch im Griff, absolut. Ich tue da versuchen, diese 2, 3, 4 Tage vorher runterzufahren oder und wenig äußere Einflüsse zu bekommen, um möglichst ruhig an die Sache ranzugehen, meditieren und Yoga machen und um eigentlich ja das Wertvolle, was da vorher passiert, nämlich dieses, dass es sich aufwirbelt, das ist ja ein mindert ja das Risiko unter Umständen, oder?
Ein Schutzmechanismus ein Stück weit.
Genau, und um das aufzusaugen, zu verarbeiten und wahrzunehmen, oder? Nehme ich als zwar unangenehm wahr, aber sehe ich als eigentlich sehr wichtig an. Mhm. Genau. Mhm.
Sehr schön formuliert. Also ja, die Gedanken als natürlich unangenehm wahrnehmen, aber durch diese auch kognitive Umstrukturierung sie als sehr wichtig anzunehmen und zu akzeptieren und durch ein Bündeln und Kanalisieren auch den Fokus zu schärfen, die Aufmerksamkeit beim Packen, nichts zu vergessen, konzentriert zu sein, einen guten Plan zu haben. Also wie du sagst, es dient ja auch dazu da, dass man das, was man macht, einfach mit einer sehr, sehr hohen Aufmerksamkeit macht.
Ja, genau.
Dazu ist es ja vielleicht auch was Positives, wenn man es schafft, es so zu bewerten.
Ja, uns lässt einem auch die Chance zu sagen, es ist nicht das richtige Projekt, wenn man ehrlich ist.
Das ist
also
richtig.
Da ist bei mir auch so, dass ich quasi, weil ich weiß, aus der Distanz lässt sich einen nie bewerten, ob das Projekt für mich ist oder nicht, oder? Also ich weiß, dass ich will es machen, oder ich habe die Faszination, aber ich weiß nicht, letztendlich, oder ich will mir das nicht fixieren, dass ich es machen muss, weil das wäre quasi gefährlich, oder? Und dann kurz vorher zu sagen, hey, das passt jetzt einfach nicht, oder? Ich muss immer da sein, aber wenn du gar nicht die Zeit hast, das nochmal zu überdenken und so weiter und so fort, dann rennst du am Ende in was rein, wo du vielleicht unter vollem Bewusstsein gar nicht machen würdest, oder?
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, die man sich manchmal stellen kann, die ich auch gemeinsam mit Athleten erarbeite, die Frage, musst du das machen?
Ja.
Und das ist natürlich jetzt in einer Sportart, wo die Konsequenzen auch einfach tödlich sein können, glaube ich, sehr wichtig, dann auch ganz klar sich die Frage zu stellen. Und wenn man dann auch entscheidet, man muss es nicht machen, man möchte es auch nicht machen, die Entscheidung, also auch hinter der Entscheidung zu stehen.
Voll.
Gab es diese Situationen, dass du auch vor Projekten dann doch gesagt hast, nee, geht nicht?
Also gab es auf jeden Fall, definitiv. Also gerade diese Salbit-Trilogie, was wir geklettert haben, was auf der EFT lief, dort war es nicht ganz spontan vorher, aber ich habe gemerkt, in dem Jahr ist es nichts. Und dann haben wir es um ein Jahr verschoben. Ja. Es gab aber auch so kurzfristige, okay, ich bin raus, Aktionen, oder? Die jeder Bergsteiger kennt, oder?
Ja.
Und früher als Jugend oder als Junger, also 20-Jähriger, da tut man sich dann Ohrfeigen und was ist man für ein Angsthase und weiß ich auch nicht was. Aber heutzutage denke ich mir, ich meine, keiner verdient hier genug Geld für das, was er riskiert. Also du musst überhaupt nichts machen, oder? Wenn es nicht passt für dich und es ist egal, keine äußere Bewertung darf sagen, da ist doch jetzt kannst du sicher gehen, die Felder sind gut, sondern du entscheidest für dich selber und das nehme ich mir auch raus, das Recht, oder? Und es ist mir total egal, es könnte noch so gut sein, wenn ich einfach nicht parat bin, dann gehe ich zum Sportklettern mit dem Kollegen und habe einen schönen Tag und das Projekt mache ich in einem halben Jahr, oder?
Aber du hast es gerade schon beschrieben, das zieht sich vielleicht auch so ein bisschen als roter Faden durch dieses Gespräch und wir wollen da ja auch noch tiefer darauf eingehen, dass das natürlich auch Punkte sind, die erst mit dem Alter, mit der Erfahrung kommen. Also auch dieser Selbstwert, von dem ich vorher gesprochen habe, der doch nochmal reift, um auch selbst das Standing zu haben oder auch zu spüren selbst. Das ist ja auch mal ein Unterschied, ob man so wahrgenommen wird oder auch es selbst so wahrnimmt, dass man auch einfach Nein sagen kann. Und sich eben nicht, wie du sagst, ohrfeigt und sagst, Mensch, was bist du für ein Angsthase?
Ja, klar, logisch, das ist ein Reifeprozess, definitiv. Also also logisch, einmal selber, dass die Persönlichkeit reift, aber klar, wenn man viel, viel erreicht hat und so weiter und so fort, dann kann man auch mal leichter irgendwie was nicht machen, definitiv. Klar, weil man ist ja schon irgendwer, oder? Und wenn du halt niemand bist,
man ist ja schon
genau,
irgendwer.
Und wenn du halt quasi niemand bist, dann bist du mehr unter Druck, oder? Aber da ist ja das ist immer das Schlimme oder Tragische in den letzten Jahren, wo ich sage, es kann doch nicht sein, dass so viel passiert, oder?
Ja.
Es läuft irgendwas schief, oder? Also.
Ja. Deswegen eben die interessante Frage, hat es doch auch so viel mit Selbstwert zu tun, weil man ist ja eigentlich nie niemand. Es ist ja nur so ein eigenes Gefühl, das man vielleicht hat und dass es eben ganz wichtig ist, daran zu arbeiten, dass man auch ohne Erreichungen und Ziele einen gewissen Wert hat. Und das ist was es begegnet einem oder mir natürlich in meiner Arbeit als Psychotherapeutin, aber auch als Sportpsychologin, egal ob Weltmeister oder im klinischen Bereich, es ist oft unabhängig von dem, was man erreicht, so dieser eigene selbstgefühlte Selbstwert. Aber er ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch in solchen Situationen richtige Entscheidungen treffen zu können und auch dahinter zu stehen, ohne sich zu denken, Mensch, ich bin Angsthase.
Klar, aber gell, das ist natürlich ein Problem. Das heißt, auf Deutsch müssten wir bis 20 ein niedriges Selbstwertgefühl haben, weil wer ein hohes hat, der tut nicht so viel im Investieren, dass er besser wird.
Ja, und interessante
dann
These.
Dann sollte man eigentlich zum Selbst dann sollte man selbstbewusst genug werden. Oder wenn wir in die Menschen gucken, die im Sport erfolgreich sind, das sind ja nicht die gechillten Leute, die immer happy sind, sondern das sind ja meistens Leute, die in der Jugend irgendwie, also sagen wir mal, Aufmerksamkeit zu irgendwas haben, oder? So wie ich auch wahrscheinlich, oder?
Also ich glaube, es gibt sowohl als auch, aber deine These, werf da mal ein, es ist ja so, die mentalen Komponenten haben ja nach oben kein Limit. Also ich meine, der Selbstwert ist ja, der hat ja nicht irgendwann ein Limit. Und daher selbst jemand, der vielleicht mit 20 schon extrem hohen Selbstwert hat, kann ja trotzdem noch enorm viel draufsetzen wollen, weil für ihn fühlt es sich ja genauso gut an, Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein, wie für jemanden mit einem geringeren Selbstwert. Vielleicht bewertet er es aber nicht so extrem wichtig in seinem Leben.
Ja.
Jetzt mal so eine Gegenthese.
Ja, wir wissen es nicht, aber
und
ja, es ist.
Ist auch nicht so abhängig von diesen Erfolgserlebnissen. Also auch ohne diese Erfolgserlebnisse ist ein gewisser Basis-Selbstwert da.
Ja, voll.
Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja. Das wäre wichtig, ja.
Spannendes Thema. Hast du denn schon mal mit einem Sportpsychologen, Mentalcoach, oder irgendwas aus dieser Branche, sage ich mal, zusammengearbeitet?
Ja, also ich habe Erfahrung in allen.
Du hast Erfahrung?
Gut. Mit allen möglichen, wie auch immer, Therapeuten. Also ich war oder habe lang, über, ich würde sagen, 5 Jahre mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet.
Mhm.
Einfach um Ziele zu erreichen, ja, die Struggles, die da halt damals waren, als jüngerer Mensch, gut zu machen. Ich habe da schon damals schon gemerkt, dass nicht alles so easy ist, wie es in der Außenwelt scheint, oder?
Ja.
Das habe ich gemacht. Dann habe ich natürlich mal so Panikattacken gehabt und habe einen Psychotherapeuten mich ein paar Mal unterhalten. Und mittlerweile, ja, habe ich keine Mental, also ich arbeite bestimmt schon seit 7, 8 Jahren immer mit einem Mentalcoach zusammen oder so. Ja, weil man halt reift, selber Erfahrungen mitnimmt und ich noch eine andere Komponente halt bekommen habe, so dieses, sagen wir mal, Yoga, Meditation, anderer Blick auf die Dinge, nicht so, sag ich mal, nicht so zielorientiert, sondern eher ganzheitlich oder eher, ja, anders, einfach, genau. Und aber alles war wertvoll von den Erfahrungen. Der Mentalcoach hat mir total geholfen in der Zeit, definitiv. Aber es war nicht die finale Lösung eigentlich der meiner Probleme oder Problemstellung oder wie soll man denn dem sagen?
Ja,
Genau.
kann sie so nennen.
Ja.
Gut, die finale Lösung, die liegt ja dann meistens doch irgendwann bei sich selbst auch. Das ist, glaube ich, eher so der Weg, bei dem man aber natürlich Unterstützung oder eine Begleitung finden kann. Bei den Panikattacken, ich glaube, das war das letzte Mal vor 5 Jahren, als du damit zu kämpfen hattest. Was half dir dabei, die in den Griff zu bekommen?
Ja, das war eigentlich wirklich der, also mein Problem war einfach, wer Panikattacken nicht kennt, da ist einfach so, dass man sich im Körper komisch fühlt und man hat irgendwelche Symptome auch körperlich, oder? Und denkt, man ist krank oder so. Und ich hatte damals Zwerchfellschmerzen, habe immer Kreislaufprobleme gehabt beim Joggen, also ich konnte nicht länger als eine Viertelstunde joggen. Und da hat man das ewig nicht gefunden, was das ist, weil körperlich war alles gut, so der Klassiker, wer es kennt. Und dann hat aber ein Physiotherapeut gesagt, du, ich glaube, dass da nicht körperlich ist, vielleicht gehe ich mal zum Psychotherapeuten das. Und dann war ich bei dem und der war mega cool, selber ein Kletterer. Also eine meiner interessantesten Erfahrungen, die ich machen durfte, der war so ganz cool in seinem Sessel und sagt, du, schau, also ich schätze dich ein, du bist ein starker Typ oder Charakter, oder? Ich sag dir jetzt zwei Sachen, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass du Panikattacken hast, es geht nie mehr weg. Und die gute ist, du wirst aber damit umgehen lernen, oder? Und dann war ich noch eine halbe Stunde, habe ich mit dem halt unterhalten, dann habe ich ein bisschen über Panikattacken gelesen und so weiter. Und dann hat er mir Bücher empfohlen, habe ich gelesen und dann ist er recht zügig weggegangen. Ist nicht angenehm. Ein halbes Jahr später war ich dann noch einmal bei ihm. Und dann haben wir uns nochmal unterhalten, so, es war wieder interessant und ja, und damit war das Thema dann, sage ich mal, vielleicht ein halbes Jahr später, also ein halbes Jahr hört sich lang an, aber ich finde es eigentlich nicht so lang, erledigt vom Tisch, ja.
Ach, du warst aber gar nicht regelmäßig bei ihm, also
Nee.
hat er einfach nur Literatur
Ich
gegeben, oder?
war wirklich
Das muss ich
zweimal,
mir merken.
das war eben
Gute
so,
Literaturauswahl.
es war einfach cool, weil er hat mich auch gestärkt und hat gesagt, schau, du bist ein starker Typ, oder? Du kannst es selber machen, oder? Du kriegst es selber hin, oder? Ich gebe dir da die Werkzeuge. Also jetzt gehst du nach Hause, wenn was ist, meldest dich. Und dann hab ich das gemacht, ja. Jetzt.
Ja, es war clever von ihm.
Ja.
Also dieses, ich glaube, und du bist doch jemand, der das da auch braucht, einfach so eine straighte Herangehensweise und bestärken mit den Ressourcen, die du hast. Und das andere ist, zu lernen oder zu lesen, wie etwas entsteht, hilft enorm, damit umzugehen, weil es so ein bisschen die Gefahr auch nimmt. Also man weiß, damit umzugehen, man weiß, es passiert nicht mehr, nicht weniger und das ist ja oft die Krux bei Panikattacken, dass sich das natürlich immer in so einem Teufelskreislauf bewegt und dadurch natürlich auch die körperlichen Symptome verstärkt. Und so kriegt man das eigentlich ganz gut in den
Ja,
Griff.
voll, also. Und rückblickend muss ich sagen, es ist eigentlich eine mega spannende Erfahrung, weil auch das ist natürlich mega intensiv, so eine Panikattacke. Ich habe jetzt so eben Jahre keine mehr gehabt, oder? Aber
Ja.
wenn ich jetzt mal wieder eine.
Vermisst du sie
Nee,
ein
ich
bisschen,
vermisse
oder?
überhaupt nicht. Aber,
Klang jetzt ein bisschen
nee,
so
aber
wehmütig.
ich bin halt einfach fasziniert von solchen Sachen, oder? Auch wenn wir Bergsteigen gehen, was es mit einem macht und was der Körper, der Mensch und so weiter kann und tut, und das ist ja verrückt, also.
Absolut. Ich finde es auch total schön, dass du da so offen drüber sprichst. Es ist ja auch, die meisten gehen davon aus, dass so Typen wie du sowas ja auch nicht haben können. Und Ich habe dazwischen auch andere Erfahrungen gemacht, dass wirklich auch Athleten und Athletinnen, aber auch ganz normale Menschen, die extrem erfolgreich sind in ihrem Beruf, mit dieser Art von zum Beispiel psychischen Erkrankungen oder Problemstellungen zu kämpfen haben und man trotzdem extrem leistungsfähig bleibt. Und aber es natürlich auf jeden Fall einen guten Umgang damit bedarf, weil es die Lebensqualität irgendwann auch einschränkt. Und desto früher man aber was macht, desto besser und schneller kriegt man das dann auch wieder los. Das ist definitiv auch so. Nicht bei allen Krankheiten, aber zum Beispiel Panikattacken.
Ja, voll.
Funktioniert eigentlich ganz gut. Gibt es ganz gute Mittel.
Ja, ich habe das auch nicht gedacht, aber ich habe wirklich regelmäßig Gäste, die auch, ich weiß nicht, wie ihr das ausdrücken würdet, als Psychotherapeuten, aber die sich ähnlich wie unter Panikattacken verhalten. Mhm. Und ich finde es dann halt immer total interessant und kann dann auch helfen natürlich, oder? Wenn du selber erlebt hast. Und viele wissen es aber nicht oder sehen es als normal an, dass sie jetzt gerade total, ich sage jetzt mal, also wenn ich jetzt mich bezeichnen würde, in dem Moment spinnen tue, oder?
Ja.
Dabei ist es halt so mega menschlich und ganz viele Leute haben das eben, oder? Und
total viele Menschen, ja.
Aber ja. Aber es ist natürlich, was man nicht vergessen, ein Hilfeschrei, oder? Vom Körper. Irgendwas lief schief,
es ist
oder?
Ein Hilfeschrei vom Körper.
Und da ist, glaube ich, das Wichtigste bei der ganzen Sache anzuschauen.
Ja, genau. Also der Sache auf den Grund zu gehen und auch verstehen. Also so ein bisschen so die Psychodynamik dahinter verstehen. Und wenn man versteht, woher es kommt, dann kann man wirklich in den meisten Fällen auch eigentlich ganz gut daran arbeiten.
Ja.
Du warst ja schon super jung bei den ersten großen Herausforderungen. Trotzdem wurden diese immer größer, Schwierigkeitsgrade höher. Auch wenn du selbst vorher meintest, im Klettern wärst du limitiert gewesen, im Sportklettern. Und trotzdem hast du dir immer neue Limits gesucht. Vielleicht ja auch nach dem Phänomen, dass sich ja oft so das Reizerleben nach oben verschiebt, dass man noch etwas spürt dabei. Haben dich diese jeweils neuen Ziele denn glücklich gemacht, also auf die Dauer erfüllt? Es gibt ja so die Theorie mit Einkommen, dass ab einer gewissen Grenze einen Reichtum und Einkommen auch nicht mehr glücklich macht.
Also das mit dem Reichtum und Einkommen, das kann ich jetzt nicht so richtig verarbeiten, ehrlich gesagt.
Bist du da am Limit angekommen?
Nee, aber ich weiß gar nicht, ob das was verändert hat. Keine Ahnung, ich bin weder... Wie ist es?
Ach so, das war jetzt nur eine Metapher praktisch. War jetzt nicht auf dich bezogen, aber deswegen, es gibt ja ganz viele Studien darüber, dass ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn mal so die existenziellen Bedürfnisse erreicht sind, dass ein darüber hinaus jetzt noch mehr Reichtum einfach nicht glücklich macht.
Ja, also das eben mit dem Geld, da weiß ich es echt, keine Ahnung. Definitiv ist es so, dass ich irgendwann in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich schon mega zufrieden und happy bin mit dem, was ich bis jetzt machen konnte. Wo ich auch eigentlich mir manchmal denke, wenn ich wieder einen Todesfall erlebe von einem Kollege, tatsächlich überlege, hey man, eigentlich, wenn der jetzt schlau bist, dann mach's doch wieder Walter Bonatti, der mit 40 aufgehört hat, oder? Mhm. Und hör doch auf, oder? Und das zeigt mir einfach, dass ich zufrieden bin, aber was der Knackpunkt ist, warum ich nicht aufhören kann oder will, ist, weil ich diese Erlebnisse halt, wenn wir schwer bergsteigen gehen, so intensiv finde, die möchte ich noch nicht ganz missen. Mhm. Oder Abhängigkeit würde ich es nicht nennen, weil mir reicht es irgendwie, aber es wäre wahrscheinlich eine Abhängigkeit, aber so ein, zweimal im Jahr so, sagen wir mal, in die Richtung Todesangst zu spüren oder voll ans Limit zu kommen beim Risiko, nicht nur körperlich, physisch, sondern wirklich mental, ist einfach ein Teil von meinem Leben, der das schon schön macht.
Ja, es ist ja auch so, es begleitet dich ja, jetzt bist du 33, muss ich kurz überlegen. Also begleitet dich auf jeden Fall mal schon über die Hälfte deines Lebens.
Genau,
bald.
Ja.
Und damit identifiziert man sich ja auch sehr damit, mit diesen Erlebnissen, mit diesen Gefühlen. Und die gehören ja auch irgendwann sehr zu einem dazu.
Ja,
vielleicht auch das Bedürfnis danach.
Ja, ja, definitiv. Also deswegen, aber ich bin echt zufrieden. Sagen wir mal, jetzt in mir wehtun, wenn ich in den Rollstuhl absteige, dann kann ich, glaube, dann hätte ich Riesenprobleme. Ganz klar, ich will es nicht sagen. Aber mit meiner Kletterkarriere wäre ich absolut zufrieden. Ich sagte, dass ich überhaupt das bis jetzt überleben durfte und erleben durfte, ist Wahnsinn. Mhm. Also da mehr kann man sich gar nicht wünschen.
Also du hast ja, wie alt war Bonatti? 40? Hast ja jetzt noch 7 Jahre. Insofern steht dir die Entscheidung ja noch offen, dann mit 40 diese Entscheidung zu treffen.
Toll. Aber da habe ich schon noch ein bisschen eine differenziertere Meinung, weil was man halt nicht vergessen darf, die ganzen, unsere bekannten Profis sozusagen, oder? Die haben heutzutage fangen die Bergsteiger früher an, am Limitberg zu steigen, oder? Das heißt eben, meine Profikarriere oder die gefährliche Karriere, die begann ja mit 15, 16, oder? Wo wir uns in Anführungszeichen die Köpfe eingeschlagen haben. Während ein Walter Bonatti wahrscheinlich mit 20 eine Zimmermannsausbildung gemacht hat. Au, vielleicht, ich weiß es nicht, aber verstehst du, zum Beispiel die Hubers sind, glaube ich, mit 25 oder sowas Profis geworden.
Ja, spätestens.
Ich weiß es nicht ganz genau, aber
ungefähr.
Es ging häufig halt später los. Oder dann Uli Steck, ich meine, der Uli, die haben eher später angefangen. Und das ist das, was heute passiert, dass du bis 25 schon eine lange Karriere
eigentlich
hast, oder?
Alles eigentlich. Hast.
Oder einfach eine lange, gefährliche Karriere hattest. Das wäre, glaube ich, besser, wenn jemand später anfängt mit dem Zeug.
Ja. Das ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Also zum einen später angefangen, die heutigen Bergsteiger oder Profibergsteiger schon am Zenit sind, oder was heißt am Zenit, aber schon ungefähr alles erreicht haben, wo es bei anderen erst losging. Plus, ich glaube, die zeitlichen Abstände der extremen Unternehmungen, also die zeitlichen Abstände nehmen ab und die Häufigkeit der extremen Unternehmungen nehmen auch zu.
Ja.
Ich denke, auch das ist ein Riesenunterschied zu früher in der heutigen Zeit. Also, und dann sind wir in der Statistik, weil,
das ist genau das Problem.
Natürlich.
Also da ist, früher ist man 3 Monate auf Expedition gegangen, oder, nach Nepal rein, also das ist jetzt ganz früher, aber das ist der Fakt letztendlich, und heute muss man in 3 Monaten 14 4.000er machen. Das ist ein richtig schlechtes Beispiel, aber
aber es macht es sehr verständlich. Ja. Also das ist ja gut. Es ist ein sehr plakatives Beispiel. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen definitiv, was gemeint ist. Ja, vom Ziele glücklich machen muss ich jetzt doch nochmal nachbohren, weil du zu mir mal meintest, Bergsteigen macht eigentlich gar nicht Spaß. Also was meintest du damit? Denn, naja, wir wissen, es gibt ja Menschen, denen macht es eigentlich sehr, sehr viel Spaß, Bergsteigen. Wann verlierst du die Freude oder gab es diese Momente und wie kam sie zurück?
Also da muss ich vielleicht kurz erklären, was ich unter Spaß verstehe. Oder?
Gerne.
Spaß ist so gemütlich mit Freunden klettern gehen, wo wenig Risiko dabei ist, oder? Wo wenig Leiden dabei ist. Wo man im Komfortbereich ist sozusagen. Ich sehe auch, wenn ich physisch am Limit bin, trotzdem bin ich im Komfortbereich, oder? Bergsteigen ist, also das schwierige Bergsteigen ist halt alles andere als das. So gemütlich mit Gästen auf ein 4000er laufen, finde ich auch, macht mir auch Spaß. Aber dieses Bergsteigen mit Anspruch sozusagen, da ist die reine Spaßkomponente schon relativ begrenzt. Wenn ich jetzt an so einen Monte Agna denke, mit Simon Giertl und Lukas Hinterberger. Klar haben wir da mal einen Moment, wo lustig ist oder Spaß macht. Das ist nämlich dann im Zelt, wo wir sicher sind und irgendeinen Quatsch reden.
Irgendeinen schlechten Witz.
Genau, aber sonst bist du einfach 15 Stunden von morgens um 5 bis abends um 7 am Kämpfen ums Überleben, oder? Du hast keine Absicherung, du hast schwierige Seillängen zu klettern, du hast Angst, du musst Probleme lösen, und das ist ja nicht lustig. Also, das macht keinen Spaß. Das ist aber, deswegen differenziere ich zwischen Spaß und intensiv, oder? Das ist so intensiv, dass es halt im Nachhinein einfach so knallt im Kopf, blöd gesagt, dass es, Spaß ist falsche Wort, aber es lässt dich halt so unglaublich lebendig sein, sich so spüren, oder?
Ja, es ist halt wahrscheinlich eine brutale Ausschüttung von Endorphinen, aber dann halt auch im Nachhinein manchmal dann auch so stark, dass man ja oft, und das kennst du vielleicht auch, kennen viele Profi-Bergsteiger, ja nach so ganz extremen Unternehmungen danach auch mal in so eine Art von Loch fällt.
Also ich falle eigentlich, ich bin früher in so Löcher gefallen, heutzutage nie mehr.
Gut.
Weil es gar keine Luft für Loch. Und ich habe eben gelernt,
Familie, Ausbildung.
Genau, ich habe im Leben viel zu tun. Und ich habe gelernt, dass ich mich eigentlich nicht leiten lassen darf von dem Loch, sondern eigentlich die schönen Sachen weitermachen muss. Und das heißt halt, klettern gehen mit Kollegen, da ist ja alles gut, da ist ja safe und es macht Spaß. Oder mit der Familie leben, das ist immer lustig. Die Sachen, wenn man die weitermacht, dann kannst du eigentlich diesen mentalen Ground, und den habe ich auch, wenn du nachher Monte Agno, habe ich wirklich keine Lust auf Hartbergsteigen gehen, oder? Habe ich interpretiert nicht als Loch, sondern als gute Entscheidung von meinem Körper, nicht schon wieder sich in den Kopf einrennen zu gehen, oder? Deswegen ist eigentlich alles gut, ja.
Ja, das ist ein ganz schöner Hinweis und auch ein Thema, wo ich ganz viel auch nicht nur mit Profibergsteigern arbeite, sondern auch mit Athleten, Athletinnen, die große Wettkämpfe haben, oder manche sprechen ja auch von diesen, zwischen den Olympischen Spielen oder ja, zwischen großen Turnieren, wo man mal in so eine Art von Loch fallen kann und dass man aber trotzdem lernt, nach so einer riesen Ausschüttung von ganz intensiven Gefühlen trotzdem die Phasen danach mit angenehmen Dingen füllt. Und das kann ja auch mal abseits vom Sport sein, das können Freunde sein, die vielleicht jetzt auch gar nicht mit dem Sport so extrem viel zu tun haben, aber zumindest, dass man lernt, dass man da in seinem Leben auch andere angenehme Dinge hat, die vielleicht nicht ganz so intensiv sind, aber der Kontrast von Nichtstun zu diesen intensiven Gefühlen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefährliche, was viele, glaube ich, so praktizieren.
Voll. Also ich mache es ja sogar mittlerweile so und bin total dankbar, dass ich da drauf gekommen bin. Und zwar, wenn wir was Anspruchsvolles bergsteigen gehen, oder? Dann tue ich immer ein, zwei Wochen eben gar nichts posten, nichts veröffentlichen, oder? Um da sogar zu erleben, was da im Nachhinein passiert, um es zu genießen, weil ja logisch ist es ein Mix aus, boah, das war jetzt aber krass und man muss verarbeiten, es war intensiv und so, aber gleichzeitig ist es ja auch mega schön, eigentlich das geschafft zu haben, oder? Und das mit vollem Bewusstsein erleben zu können, ohne dass das weder andere Sachen reinprasseln, finde ich eins der angenehmsten Gefühle im Leben quasi eigentlich. Was schweres Klettern und dann einfach zwei Wochen Handy off quasi und genießen.
Das ist ein sehr schöner Tipp, den glaube ich auch Nicht-Sportler, also es ist bei manchen natürlich schwierig, weil die jetzt auch Verpflichtungen haben, nach irgendeinem großen Turnier sofort was posten oder eine Pressemeldung rausgegeben werden muss. Aber wenn man sich in gewissen Sportarten so aussuchen kann, so ist es ja in deiner Sportart, oder auch als Nicht-Sportler, wenn irgendwas privat Tolles passiert, sei es eine Hochzeit oder eine Geburt, dass man vielleicht nicht immer alles gleich teilen muss, sondern es erstmal für sich sacken lässt und genießt und wahrnimmt. Und naja, dann kann man sie immer noch teilen. Eben. Aber dann ist es, glaube ich, auch ehrlicher, das Gefühl.
Ja, ich meine, ich weiß einfach, sobald du es veröffentlichst, dann bist du weg. Quasi, du kannst dich noch so bemühen und so weiter, aber du bist im Kopf weg. Und dann bei einer großen Sache kommen 1000 Anfragen, 1000 Instagram-Kommentare und Nachrichten. Und dann bist du einfach weg. Also, und das wäre so schade, weil wir machen es ja für uns und wir machen es fürs Erleben und nicht dafür, dass es dann die Leute toll finden, ist ja schön und gut. Aber das ist nicht das Ziel letztendlich.
Ich bin nicht voll bei dir und ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, ob jetzt im Leistungssport oder Spitzensport, aber auch im Privaten. Ist eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, weil die nämlich darauf hin zielt, ob bei diesen immer größer werdenden Zielen denn auch genau diese Anerkennung und Publicity eine Rolle spielt oder gespielt hat und ob sich das vielleicht auch geändert hat.
Boah, Schwierige Frage. Logisch. Also hat Anteile von dem immer gehabt in meiner Karriere. Je erfolgreicher, bekannter du wirst, je weniger wichtig wird es dir, weil es eh wie so ein Selbstläufer ist, jetzt blöd gesagt, oder? Mhm. Aber klar, hat da einen Einfluss. Es hat auch finanziell natürlich einen Einfluss, oder? Während du als junger Kletterer irgendwie ums Überleben kämpfst und noch nebenher schaffen musst und dies und das, ja, bist du natürlich froh, wenn du erfolgreicher wirst, dass du deine Ziele besser umsetzen kannst, oder? Ja. Oder jetzt, wir haben recht früh ein Kind bekommen mit 23, das war immer ein Aspekt sozusagen, wie läuft das finanziell und nicht aus eigenem Antrieb, weil ich es cool finde, viel Geld auf dem Konto zu haben, aber um eine Familie quasi ernähren zu können, oder?
Ja.
Hat das sicher Einflüsse. Mittlerweile ist da ein Selbstläufer und klar ist es cool, wenn ein Film auf die EOFT kommt, weil das natürlich eine der größten Plattformen ist, die es gibt. Aber mich persönlich tangiert es oder es berührt mich nicht besonders, ehrlich gesagt. Also
ja.
Es ist schön und gut, es ist wie auch ein bisschen ein, ich ja auch, es sind halt auch zwei Leben, oder, die man zum Teil führt, oder? Es ist einmal dieser öffentliche Michi und ich finde das auch, ich gehe gerne auf die Bühne und freue mich mega, wenn die Leute sich freuen, dass ich komme oder so. Aber ich könnte auch ohne.
Wie ist denn der Michi privat? Wie nimmst du dich denn selbst privat wahr?
Privat?
Also es gibt den Bühnen-Michi und
Nee, die sind sich schon ziemlich ähnlich, also definitiv.
Ach so,
ja, okay. Das ist der gleiche, der auf die Bühne geht, aber ich bräuchte es nicht, oder? Also es bestätigt mich jetzt nicht oder so.
Das ist halt ein Beruf inzwischen wahrscheinlich,
genau.
Einfach ein Stück weit und das gehört einfach dazu.
Ja. Und was ich mega cool finde, das habe ich früher nicht oder habe ich erst mit dem Alter bekommen, habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es da wirklich draußen Leute gibt, die sind, warum auch immer, fasziniert von dem, was ich tue, oder? Mhm. Und denen die Freude zu machen, sich mit ihnen zu unterhalten oder ihnen was zu erzählen, ist eine schöne Sache, oder? Also uneigennützig, aber die freuen sich einfach und vielleicht sind sie dadurch motiviert, da klettern zu gehen, ich weiß es doch auch nicht. Und deswegen gehe ich auch auf die Bühne, weil ich weiß immer, dass die sich halt freuen, oder? Genau.
Das kann ich nur bestätigen. Machst eine gute Figur auf der Bühne. Ich habe dich da ja auch schon ein paar Mal sehen dürfen und es ist auf jeden Fall sehr amüsant, dir da auch zuzuhören. Zuletzt jetzt beim Alpenfilmfestival läuft ja auch gerade ein Film von dir. Also jeder, der jetzt motiviert ist, den Michi, er ist da nicht jedes Mal auf der Bühne. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Vorstellung, aber zumindest könnt ihr ihn dort auf der Leinwand sehen.
Yes.
Michi, wir haben es ganz am Anfang gehabt und damit würde ich jetzt langsam gerne zum Ende kommen. Vielleicht hast du dir ja unbewusst weiter Gedanken gemacht, was zuerst da war, die Persönlichkeit oder hat das Bergsteigen deine Persönlichkeit geprägt und weiterentwickelt?
Ja, also...
Also die Persönlichkeit war natürlich vorher da, aber...
Ja, ich weiß schon. Ehrlich gesagt jetzt, um da eine gute Aussage zu treffen, müssen wir uns wahrscheinlich in 2-3 Wochen nochmal unterhalten, weil da muss ich natürlich drüber nachdenken.
Alles klar.
Aber ich finde...
Nach deinem Urlaub dann.
Ich finde das einen mega interessanten Aspekt und ich habe natürlich in der Zwischenzeit drüber nachgedacht und das Einzige, wie man ja eruieren könnte, ob ich vielleicht ein anderer gewesen wäre, wenn man sich mit den Geschwistern vergleicht.
Ja.
Oder den Eltern. Und da habe ich definitiv eine andere Persönlichkeit, eine ganz andere.
Ja.
Also könnte deine Hypothese stimmen?
Dass die Persönlichkeit dann doch vorher auch schon anders war.
Genau, dass eigentlich die Persönlichkeit mitunter durch den Sport und durch die Erlebnisse sich dann so entwickelt hat.
Weiterentwickelt hat, ja.
Wir wissen es nicht.
Ja, was auch mal interessant ist, ist natürlich, sich mit Personen zu unterhalten, die einem sehr nahe stehen, die einen vielleicht auch schon vorher kannten oder die Entwicklung miterlebt haben und einen dann einfach Jahre später auch das Feedback geben können, dass man sich auch in gewissen Bereichen vielleicht weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, grundsätzlich prägen einen ja alle Erfahrungen, die man im Leben macht. Und somit wird dich auch das Bergsteigen sehr geprägt haben und dich zu dem Menschen oder der Person gemacht haben, die du bist. Und ich glaube definitiv, dass Bergsteigen eine Sportart ist. Und es muss dann auch nicht Profi-Bergsteigen sein, aus der man sehr viel für sich ziehen kann, lernen kann, mitnehmen kann.
Ja. Das ist so.
Hast jetzt nichts hinzuzufügen, oder?
Nee, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich habe ja heute noch ältere Gäste, oder? Und die sagen, immer, sie lernen so viel fürs Leben. Oder ich habe jetzt einen 68-jährigen Gast, den habe ich schon seit 8 Jahren, aber der wird natürlich älter und man würde meinen, dass jemand mega weise und schon alles weiß, oder? Aber der sagt mir noch heute, wenn wir zum Beispiel eine schwierige Situation hatten, dann quasi läuft irgendwas schief und dann reagiert er irgendwie, oder? Und dann sagt er noch heute, hey, er ist so happy, dass er das erleben darf, um rauszufinden, wer er ist, oder? Und da ist, wenn das ein 68-Jähriger sagt, dann ist es wohl schon so, dass es Bergsteigen gutes Hobby ist, um sich kennenzulernen.
Ich glaube auch, definitiv. Also ich kann es nur jedem empfehlen, in die Berge zu gehen, auch wenn es dann immer mehr Menschen werden. Aber dürfen wir keine Werbung für die Berge machen. Nein, aber es ist definitiv eine Sportart, wo man sehr viel über sich selbst lernt, weil man eben auch an Grenzen geht. Michi, was würdest du denn deinem jungen Ich im Nachhinein raten?
Ich würde dem raten, ja, die Sachen eher so anzugehen, wie ich jetzt mache, mit ein bisschen mehr Zeit. Mehr Zeit, ruhiger. Weil ich habe natürlich viel Glück gehabt, dass nichts passiert ist, oder? Und das.
Also auch mit sich mehr, also Geduld haben,
ja, und
sich Zeit geben.
Es ist nicht, es kommt nicht darauf an, wie oft man was Tolles macht, sondern es ab und zu was Tolles reicht. Man muss nicht jede 3-mal die Woche eine Frisolo-Tour klettern oder sowas. Eben mehr Zeit, mehr Ruhe, sonst früher mit Yoga und Meditation anfangen. Und auf die Alten hören, auf die älteren Menschen, das will man als junger Mensch nie. Die wissen es schon besser meistens.
Das stimmt. Ja. Ruhe, Zeit, geduldig mit sich sein, Meditation, Yoga und mehr auf die älteren Menschen hören.
Und natürlich dem Psychotherapeut gut zuhören, dem Mentalcoach.
Danke, genau so ist es. Ja. Ich werde auf jeden Fall diese Tipps, ich werde dir die Aufnahme schicken. Kannst du sie deinem Sohn auch nochmal vorspielen? Die Tipps an den jungen Michi. Und ja, vielen Dank für die Aufnahme. Ich glaube, das waren jetzt schöne Abschlussworte und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und wünsche dir einen schönen Sommer noch.
Ja, danke, Kaya, vielmals für das nette Gespräch. Ich habe auch viel gelernt.
Sehr gerne, das freut mich.
Ja.
Eine Win-Win-Situation.
Ja, definitiv.
Sehr schön. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Ich freue mich natürlich wie immer sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr freue ich mich, wenn du natürlich das nächste Mal auch wieder dabei hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit es andere auch leichter finden. Ich füge in den Shownotes ebenfalls nochmal Michis Homepage ein, sowie einen Link zum alten Filmfestival, wo ihr seinen aktuellen Film auch gerne live im Kino anschauen könnt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch, Michi. Schönen Urlaub und bis irgendwann mal wieder.
Danke, Kaya.
Ciao.